Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich darf heute Dr. Probst begrüßen, allerdings nicht in live, aber eingeschalten aus Bolivien. Und wir sprechen heute über das spannende Thema basische Ernährung. Was gibt es für neue Erkenntnisse? Auf was müssen wir achten? Und ja, da haben wir heute ein spannendes Interview mit Dr. Probst. Hallo, Dr. Probst. Grüße nach Bolivien. Hören Sie mich gut?
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich ja immer wieder sehr, mit Ihnen in Austausch zu gehen. Sie sind ja einfach eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und bei dem Thema basische Ernährung, da hört man ja ganz viele neue Theorien. Also klar, eine basische Ernährung durch Gemüse und Obst. Allerdings gibt es da wirklich mittlerweile auch differenzierte Betrachtungsweisen, was eben eine Supplementierung in Form von Basen, Pulver, Tabletten, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, macht man damit die Magensäure, neutralisiert man die damit. Das sind einfach gerade auch die Dinge, die mich persönlich interessieren, wo ich immer wieder auch überlege, Was sagt man denn jetzt am besten?
Ja, das ist in der Tat seit vielen Jahren eigentlich eine Diskussion, diese basische Ernährung. Wobei man aber sagen kann, das Thema ist weitgehend durch. Wir sollten uns tatsächlich basisch ernähren. Es gibt ja da auch solche verschiedene Tabellen, die im Internet abrufbar sind. Und das ist also sogar inzwischen schulmedizinisch hat es Eingang gefunden.
Wow.
Also das kann man wirklich als nicht mehr diskussionswürdig betrachten.
Ja.
Interessanter und wichtiger und spannender wäre eigentlich das, was ich wiederentdecken durfte, nämlich, dass wir noch einen zweiten Parameter haben. Es gibt also eine Dimension, die das Körpermilieu beschreibt, das ist dieser Säure-Basen-Haushalt, also dieser pH-Wert, der, wie gesagt, nicht mehr strittig ist. Und die zweite, und darauf haben schon die alten Ärzte hingewiesen, ist die zweite Dimension, die haben zwar diesen Namen damals noch nicht gehabt, aber die Dimension des sogenannten Redoxpotentials, also die Zahl der Elektronen, die im System sind.
Mhm.
Die alten Ärzte, die haben das zwar noch nicht so genau gewusst, was da genau dahinter steht, allerdings, das hatte ich damals durch einen großen Zufall, kann man sagen, durfte ich das entdecken. Und zwar ist ein ganz bekannter Neurologe und Psychiater, der ist im Jahre 1980 gestorben, hatte eine große Bibliothek. Die Bibliothek ist an seine Schüler gegangen. Und da waren einige alte Folianten von den alten Ärzten, also von Empedokles, dieser Naturphilosoph vor über 2000 Jahren, von Galenus 200 nach Christus und so weiter. Und diese Bücher, die sind dann eben übrig geblieben von der Bibliothek. Niemand wollte die haben, diese alten Schinken. Und die sind dann durch glückliche Umstände zu mir gekommen. Und dann habe ich halt in diesen alten Folianten gelesen und da kam ich dann immer wieder auf diese Tatsache zu, kam dann eben, man muss eben bei der Ernährung eben auch auf eine Zuführung zum Beispiel auch geringer Mengen von Schwefel kommen. Das war also einer der Einstiege für mich damals, dass ich dann mich dafür interessierte, was meinten denn die Alten damit?
Mhm.
Und so kam dann peu à peu heraus, dass wir also, wie gesagt, zwei Dimensionen haben, die wir beachten müssen bei der Ernährung. Das eine ist dieser von Ihnen angesprochene Säure-Basen-Haushalt, der pH-Wert. Und die zweite wichtige Komponente, die leider auch heute, wenn wir die ganze Nahrungsergänzungsmittelindustrie angucken, viel zu wenig beachtet wird und Beachtung gefunden hat und auch keine Medikamente und keine Nahrungsergänzungsmittel gibt es da. Das ist die zweite Dimension des sogenannten Redoxpotentials, also die Zahl der Elektronen. Man kann also sagen, der Säure-Basen-Haushalt bedeutet eben die Zahl der Protonen, gesund ist, wenig Protonen im Körper zu haben. Und die zweite Dimension, das ist eben dieses Redoxpotential, die Zahl der Elektronen. Man kann zusammenfassend sagen, gesund ernähren wir uns, wenn wir dem Körper viele Elektronen zuführen und wenn wir die Wasserstoffionen möglichst puffern, wenn die möglichst niedrig gehalten werden. Und diese beiden Dimensionen, umgangssprachlich nennt man das dann eben, der gesunde Bereich wäre eine basische, reduktive Ernährung. Reduktion ist ja heute, das wird ja auch nicht mehr in den Schulen gelehrt, leider, und auch im Studium. Man erklärt das dann zwar eben, Reduxpotential, aber die praktische Anwendung, die ist vollkommen heute auch im Studium vernachlässigt, sodass eigentlich kaum jemand damit was anfangen kann. Also wir müssen schauen, dass wir diesen umgangssprachlichen Bereich, da nennt man das eben antioxidativ. Antioxidativ bedeutet eben Reduktion. Das ist ein, der korrekte Begriff wäre eben Reduktion. Und antioxidatives Potential, das ist das Umgangssprachliche. Und da müsste man einfach durch eine geeignete Ernährung gegenregulieren. Und das ist das, was ich seit vielen Jahren eigentlich empfohlen habe, eigentlich mein ganzes berufliches Leben, kann man sagen, dass wir also von der Ernährung sowohl basenüberschüssig uns ernähren und zum Zweiten antioxidativ. Wir müssen Antioxidantien zuführen. Dann kommen wir in einen gesunden Bereich und nur dort kann dann Gesundheit überhaupt entstehen. Mhm. Und das ist eben das Einzige, man kann sagen, das ist ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal, das ist diese Bioredox-Basenformel, die ich gemeinsam mit der Firma Tello mitentwickelt habe. Das ist eigentlich das einzige Mittel, bei dem beide Parameter günstig beeinflusst werden. Und eine Reihe von Rückmeldungen auch von Anwendern, die zeigen einfach, das ist auch sehr angenehm, da sind alle möglichen Stoffe drin, da ist also eben vor allem die ganzen Beeren, die schwarzen Johannisbeeren sind drin, die Acerola-Kirsche, aber auch dann Moringa ist eben drin und das Brokkoli-Pulver. Also es ist eine ausgeglichene, ausgleichende Nahrung, die auch leicht süßlich schmeckt, ist auch von Kindern sehr gut angenommen. Und wenn man da eben zweimal einen Messlöffel, zweimal 5 Gramm pro Tag nimmt, da hat man auf jeden Fall eine sehr gute Basisauslastung, auch wenn man ansonsten, gerade bei den Kindern ist es ja häufig eine schwierige Sache, wenn die nebenher noch Dinge zu sich nehmen, die gesundheitlich nicht so förderlich sind. Mhm. Aber wenn die diese beiden 2x5 Gramm von diesem Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dann hat man auf jeden Fall eine stabile Gesundheit ohne Beschwerden, ohne dass irgendwelche langfristigen Mangelzustände auftreten würden. So kann man das zusammenfassen.
Okay, diese Redox-Wirkung, was macht das jetzt in dem Produkt speziell aus? Ist es die Antioxidantien durch die Beeren oder ist da auch noch ein Schwefelanteil drin?
Nein, das sind ja das sind wirklich nur diese Antioxidantien, die eben auch im Brokkoli, wenn Sie ja wollen, da ist ja auch Schwefel drin, also gerade das Brokkolipulver und aber auch die anderen, auch im Moringa-Pulver. Moringa ist ja eine ganz bedeutende Pflanze, das wissen ganzen Sportler Studios, Gymnasio, wie heißt das auf Deutsch, also in diesen Fitnessstudios die nehmen das ja ein und es kommt ja auf die Wirkung an. Der Schwefel, das werden wir in einem anderen Vortrag noch zu besprechen haben. Der Schwefel ist im Intermediärstoffwechsel ein Elektronendonator. Also Elektronendonator bedeutet, dass Redoxpotential wird gesenkt, also ein Reduktionsmittel. Aber das hängt nicht von dem Schwefel ab. Das kann man eben auch mit Naturstoffen, zum Beispiel Brokkolipulver, zum Beispiel das Moringa-Pulver. Heidelbeeren sind da auch drin. Sie wissen ja, die ganzen Beeren, die sind ja mit Recht heute sehr gefördert, weil da eben tatsächlich Elektronen in das System kommen, also dieser Redox-Ausgleich stattfindet.
Okay, also dadurch erziele ich auch diese basische Wirkung im Körper. Und jetzt habe ich wirklich mal eine Frage an Sie als Fachmann. Diese ganzen Basenpulver, da höre ich jetzt immer wieder, nicht auf Dauer nehmen, die bringen die Magensäure ins Ungleichgewicht. Wie sehen Sie das? Sollte man da aufpassen?
Also ein uraltes Mittel, was gerade hier in Südamerika in jedem Haushalt vorhanden ist, ist ja das gute alte Natron, also das Natriumbicarbonat. Und da wird ja seit Jahrzehnten, wurde ja da gerade in Deutschland dagegen gewettert, man soll eben Natron, weil das macht direkt eine ganz brutale chemische Reaktion, die ist bestens beschrieben, lernt man auch in der Schule. Und da wird dann tatsächlich die Magensäure richtig auf Null runtergepuffert. Und auch da wurde jahrzehntelang eben gesagt, dass genau dieses Argument, das kam ja von der Pharmaindustrie, das sei etwas ganz, ganz Böses, man würde sich da schädigen. Bis etwa vor 10 Jahren eine große multinationale chemische Fabrik, Medikamente, also Big Pharma, eben das Natron dann eingekapselt verkauft für sehr viel Geld als Tablette. Und jetzt ist Natron ein sensationelles Mittel in dieser verkapselten Form, zum Beispiel um Niereninsuffizienz zu verhindern. Mhm. Es gibt also wissenschaftliche Studien, das kann natürlich Big Pharma wunderbar eben dann darstellen. Wenn die Leute, gerade wenn sie schon eine drohende Nierenschwäche oder gar Niereninsuffizienz entwickeln, die müssen regelmäßig hochdosiert das Natron nehmen, um die Säure zu puffern. Und dann kann man etwa 20 Jahre noch hinausschieben eine Dialyse. Also die müssten vielleicht Dialyse bekommen, aber dann kann man die Dialyse hinausschieben noch 10 bis 20 Jahre. Also ich will nur sagen, diese Angstmache vor alkalisierenden Substanzen, also zum Beispiel eben, das auch Zitronenschalen, Orangenschalen, das sind alle diese wunderbaren Inhaltsstoffe, die wir sonst nicht zu uns nehmen. Die haben wir in diesem Nahrungsergänzungsmittel drin. Mhm. Diese ganzen wunderbaren Stoffe sind nicht etwa eine Gefährdung für unsere Gesundheit über die alkalisierende Wirkung und nebenbei auch über diese Redoxpufferwirkung, sondern das sind essentiell wichtige Stoffe, damit wir gesund, langfristig gesund bleiben. Mhm. Ist genau umgekehrt.
Ja, Sie haben jetzt jahrelang schon Erfahrung mit dieser Arbeit. Welche Fallbeispiele, ich liebe ja immer so Beispiele, was gibt es so für klassische Remissionen, wo man wirklich sagt, boah, da hat es aber richtig gut durchgeschlagen?
Ja, also angefangen hat er schon vor 20 Jahren. Das war ein Missionar, der hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, muss ich sagen. Das war ein evangelikaler Prediger. Und der hat mir damals erzählt, dem wollte ich da eben von gesunder Ernährung überzeugen. Und da hat er mir gesagt, wissen Sie, Herr Pfupst, dafür habe ich keine Zeit. Ich schlucke jeden Morgen meine 4-5 Kapseln von so einem Mittel. Und dann fühle ich mich wohl. Und das hat mich damals eben nicht mehr losgelassen. Und die ganzen Jahre habe ich überlebt, was kann man hier wirklich konfigurieren, dass in 4-5 Kapseln tatsächlich so viel Gesundheit hineingepackt werden kann, dass man ansonsten sein Leben weiterleben kann, ohne allzu viel Sorge, sich identifizieren zu müssen mit gesunder Lebensführung, weil man die Sicherheit hat. Ich habe damals gesagt, ich werfe mir da oben ein paar Kapseln ein. Ja, genauso wörtlich. Und ich werfe da meine Kapsel ein und dann habe ich Ruhe den ganzen Tag. Mhm. Der ist übrigens inzwischen auch ziemlich alt und ist topfit, hält nach wie vor seine evangelikalen Vorträge. Ich schaue mir das öfter an. Und das ist, wie gesagt, dann die Grundlage gewesen eigentlich für diese jahrelangen Forschungen, die dann einmündeten in dieses Bioredox-Basenpulver, was von der Firma Thalamid eben als Alleinstellungsmerkmal, muss noch einmal betont werden. Mhm. Da gibt es kein Konkurrenzpräparat. Eben vertrieben wird.
Ja, man sagt ja mittlerweile auch, dass eben das Milieu stimmen muss und ein basischer Körper eben nahezu keine Chance hat, krank zu werden. Ja, man kann ja
absolut, absolut. Das Milieu muss stimmen. Nur das eben, was ich einleitend versucht habe klarzumachen, das Milieu, was wir seit 20 Jahren schon ja diskutieren und inzwischen sogar bis zur Schulmedizin durchgedrungen ist, nämlich der Säure-Basen-Haushalt, also der pH-Wert, das muss stimmen. Und die zweite Kenngröße, möchte ich sagen, die ich wieder entdecken durfte durch diese seltsamen Zufälle mit dem frühzeitigen Tod dieses Neurologen und Psychiaters, der ist mit 60 Jahren gestorben, eigentlich ein Trauerspiel, kurz vor seiner Pensionierung, war ein sehr netter Professor. Und der hat dann eben diese Bücher hinterlassen. Und so bin ich dann darauf gekommen, der alte Spruch, nicht wahr? Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. So sind dann eben diese Zufälle in Anführungszeichen gekommen, dass ich dann eben diese zweite Dimension entdecken durfte. Und wenn man die günstig beeinflusst, dann wird es eine runde Sache und dann fühlen sich die Leute einfach besser.
Ja, diese freien Elektronen, die bekomme ich ja auch über die Natur, über Waldbaden habe ich ja auch die Möglichkeit, dass dann dementsprechend, wenn ich sage, ich will nicht in kann heute nicht in den Wald, dann könnte ich mir eben damit schon mal einen schönen Ausgleich verschaffen. Was gibt's noch für Erkenntnisse zu den freien Elektronen? Wie sind die an sich in der Lage, wenn man sagt, man hat jetzt wirklich mal Zellen, die nicht so gut sind? Also die haben ja dann einen, sag mal, Protonenüberschuss.
Ja, genau so ist es. Das ist ein Proton, genau, ein Protonenüberschuss. Allerdings, also da ist es natürlich sehr viele, wir können global sagen, es müssen wirklich freie Elektronen verfügbar sein. Was Sie eben erzählten, also im Wald kann man das nicht, wenn mal ein Gewitter war und Sie gehen im Wald spazieren, da bekommen Sie auch negativ geladene Elektronen. Was machen uns die Kinder vor mit ihrer unbegrenzten Energie? Die laufen dauernd barfuß, nicht? Die Erde ist ja ein gigantischer Kugelkondensator. Und wenn da die Kinder eben barfuß auf der Erde herumtanzen, dann fließen natürlich über die Fußsohlen massiv Elektronen in den Körper. Ist auch eine fantastische Sache. Kalt baden, das hat ja der Holländer Wim Hof da mit seinen Atemübungen und mit seiner Kälte, nicht, wo er da auf dem Kilimanjaro in der Badehose hochläuft. Also das sind alles Elektronendonatoren. Also wenn man das wissenschaftlich bezeichnen möchte, kann man sagen, der tankt über ein abgesenktes Redoxpotenzial genügend Elektronen. Und wir wissen ja heute die ganzen Stoffwechselvorgänge, vor allem was den Energiehaushalt angeht. Wenn wir jetzt denken an die alten Leute, die dauernd über Müdigkeit klagen, da sind diese Elektronenübergänge, vor allem in den Mitochondrien, das sind ja die Kraftwerke der Zelle, die sind dann eben nicht mehr richtig in der Lage, weil kein Vorrat an Elektronen mehr da ist. Also ein bisschen was wissen wir, aber im Großen und Ganzen, wie das dann wirklich funktioniert, würde ich eher auf Goethes Seite stehen. Goethe hat ja im Faust so schön gesagt und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen, ja.
Also bei den klassischen Krankheiten, wo wir mit dem Redox wirklich ansetzen können, haben wir natürlich das Thema Krebs, ist sicherlich nicht uninteressant. Chronische Entzündungen, was gibt es da so für Erkenntnisse? Gerade so rheumatische Geschichten oder ach,
Absolut,
die ganzen
absolut. Das hat,
Zusammenspiel, Hashimoto,
haben Sie
Endometriose.
richtig, richtig. Der Generalnenner ist Entzündungen. Und Entzündung ist die Folge von Elektronenmangel. Also wie so eine Art pathogenetische Kette. Man kann sagen, Elektronenmangel erzeugt chronische Entzündung. Chronische Entzündung ist die Wurzel aller Übel, nämlich sei es dann eben, was Sie erwähnten, Krebs, sei es Hashimoto, überall kommen wir zu denselben Dingen hin. Und das Ganze ist dann auch vergesellschaftet noch mit der Tatsache einer Sauerstoffminderversorgung. Und diese Sauerstoffminderversorgung, die kommt durch eine Ernährung, die stark entzündungsauslösend ist. Entzündung ist ein anderes Wort für Feuerchen. Und wo Feuer ist, entsteht Asche. Die Verbrennungsrückstände, die Asche, die wird nämlich eingelagert im Gewebe und behindert dann zunehmend die Sauerstoffdiffusion. Also da reichen sich die beiden Komponenten die Hand. Einmal der Sauerstoffmangel, der dann eben vergesellschaftet ist mit diesem Elektronenmangel und damit der Energiemangel. Und dann kommt diese abschüssige, ja, Entwicklung von Entzündung und Krankheit und Sichtum und dann schließlich zum Schluss der Tod.
Gibt es Erkenntnisse über die Redoxqualität bei unterschiedlichen Gemüse- und Obstsorten, auch was die Anbauqualität angeht? Hat man da schon
Oh
mal
je, oh je.
nachgeschaut?
Ja, das ist eine ganz schlimme Sache, die Sie da ansprechen. Also das hat eigentlich schon angefangen 1936. Da haben die Amerikaner zum ersten Mal genau diese Untersuchungen angestoßen, und zwar auf wissenschaftlicher Ebene, wo sie dann festgestellt haben, dadurch, dass die Böden so überdüngt sind, dass die Böden einfach ausgelaugt sind, sind natürlich sehr viele Elektronendonatoren eben verschwunden und damit ist die Wertigkeit nicht gut. Das ist einfach das ganz, ganz große Problem, dass eigentlich seit 1936 auch die Intensivlandwirtschaft natürlich ganz gewaltig zu einer
Ja, das sind dann
Einbuße
diese
geführt
klassischen
hat.
sauren Böden.
Ja.
Gibt es mittlerweile auch Erkenntnisse darüber, wie ich eben so einen übersäuerten Boden, wie jetzt auch den Menschen, wieder in eine Elektronenflut überbringen kann? Also gibt es da eine Wiederherstellung von einem Boden, der dann auch wiederum dem Gemüse das Potenzial zurückgibt?
Ja, da gibt es ja unzählige Bücher inzwischen über die Permakultur, wie man das macht. Und es ist immer dasselbe. Man weiß gar nicht, was da passiert. Ich muss nur Würmer reinbringen, ich muss Mikroorganismen reinbringen und die machen das dann irgendwie. Was da genau mikroskopisch passiert, ich glaube, das weiß auch niemand. Natürlich tun wir dann schlau daherreden, eben Redoxpotenzial und solche Begriffe. Aber wie das wirklich mikroskopisch läuft, eigentlich kann man, also ich persönlich sehe das mehr so von der religiösen Seite. Man kann einfach nur still und stumm staunend einfach vor der Gottheit, vor den erhabenen Kräften der Natur stehen, die das alles für uns machen. Aber eben diese Rückbesinnung, die Rückbesinnung eben auf, ja, wir sind alle irgendwie, hat ja Nietzsche gesagt, wir können nie tiefer fallen in die barmherzige Hand eines allmächtigen Gottes. Mhm. Und genau so empfinde ich das auch.
Wie empfinden Sie jetzt gerade die Situation? Wir haben ja jetzt 2020 Transformation. Da gibt es ja eben auch aus religiöser Sicht eine gewisse Einstellung zu dem, wo sich's hinbewegt. Wo liegt Ihr Herzenswunsch? Wo sollen wir uns hinbewegen? Was soll sich jetzt ändern?
Ja, das ist natürlich eine politisch sehr brisante Frage, die Sie da stellen. Also natürlich, wir leben da in einer Zeit des Umbruchs. Und um jetzt diesen letztgenannten Gedanken nochmal weiterzuführen, ich persönlich sehe das als einen, ja, was machen denn die Eltern mit ungehorsamen Kindern? Die sagen fünfmal, du mach das nicht, und irgendwann kriegen die halt einen Klaps auf den Finger. Und also ich persönlich sehe das als, können Sie in verschiedenen, also im Samuel, es gibt in verschiedenen Büchern der Heiligen Schrift, wird das eben thematisiert, dass Gott tatsächlich auch echte Herausforderungen den Menschen schickt. Mhm. Einfach, wenn wir uns zu sehr entfernt haben von den göttlichen vorgezeichneten Wegen. Mhm. So würde ich das deuten.
Ja, den und, Bezug zur
und
Natur.
Das ist natürlich unangenehm. Auch das Kind, wenn es dann Klaps auf den Finger bekommt, das schreit dann und weint dann und fühlt sich missverstanden. Sehr problematisch alles.
Ja. Also schlussendlich auch wieder diese Besinnung auf Mutter Erde, die freien Elektronen im Wald. Also wir werden ja wirklich hingestoßen darauf, dass wir uns dem wieder widmen dürfen. Ja. Super.
Absolut, absolut.
Vielen Dank, lieber Dr. Probst, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, aus Bolivien uns hier mit Ihrem Wissen zu bereichern. Und ich freue mich noch auf ein weiteres Interview mit Ihnen. Vielen Dank. Bis bald.
Ja, danke.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich immer wieder riesig, wenn ich Dr. Probst sehen darf und von seinem Wissen profitieren darf. Und ich hoffe, Ihnen geht's genauso. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.